Die Krise der Humanities, also die Krise der Geisteswissenschaften, ist in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder ausgerufen worden. Bei der Krisendiagnostik stehen dann gerne auch die Geschichtswissenschaften im Zentrum. Das gilt natürlich für Deutschland, das gilt aber auch und vielleicht noch viel mehr für die USA. Und in unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir in die USA schauen. Was soll das überhaupt heißen, die Krise der Geschichtswissenschaften? Gerade auch für das Universitätssystem in den USA, das sich ja vom Deutschen erheblich unterscheidet. Und wie hebt sich vielleicht die aktuelle Situation ab von den vergangenen Krisendiskursen vergangener Jahrzehnte? Wie erfahren unsere Kolleginnen und Kollegen an US-Unis das alles eigentlich in ihrem Alltag? Über diese Fragen spreche ich mit zwei meiner Redaktionskollegen. Erst spreche ich mit Daniel Menning von der Universität Tübingen und dann später mit Felix Krämer an der Universität Erfurt. Mein Name ist Claudia Prinz und Sie hören den Haselskult Redaktionspodcast. Hallo Daniel, schön, dass wir miteinander sprechen.
Hallo Claudia, ich freue mich auch.
Es ist hier in Berlin jetzt doch nochmal ganz schön kalt geworden. Ich hoffe, man hört nicht zu sehr, dass ich mich prompt erkältet habe.
Nein.
Gut. Ich weiß nicht, wie es in Tübingen ist. Du lehrst und forschst an der Universität Tübingen. Du bist aber schon seit vielen Jahren regelmäßig in den USA an unterschiedlichen Universitäten und unterrichtest dort auch immer wieder. Jetzt warst du im März zuletzt da, also vor 4 bis 6 Wochen und hast dort auch eine ganze Reihe Interviews und lange Gespräche geführt mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen über die Situation an US-Unis in den Geschichtswissenschaften. Willst du uns erstmal erzählen, wie das zustande kam?
Also meine Verbindung mit den USA geht eigentlich schon zurück in die Schulzeit, als ich ein Jahr als Austauschschüler in den USA gelebt habe und eben nicht so, wie man sich das vielleicht immer erhofft als junger Schüler an der Westküste oder an der Ostküste, sondern in einer Kleinstadt mit 8000 Einwohnern in den Rocky Mountains. Und dadurch habe ich so ein ganz anderes Amerika kennengelernt, als häufig in den Medien präsent ist, und habe dann so, seitdem ich in Tübingen bin, mich auch um die internationalen Kooperationen gekümmert, war immer interessiert an Gastdozentenaustauschen, Gastlehraufenthalten und bin seit einigen Jahren eben auch hauptamtlich für die internationalen Kooperationen und Dozentenaustausche zuständig und begegne dadurch einfach ganz vielen Menschen. Jetzt im März war ich in den USA 1,5 Wochen zur Förderung von Studierendenaustauschen. Und das ermöglicht mir einerseits, mich ganz viel mit Leuten zu unterhalten, andererseits aber auch, in mir ist so eine tiefe Verbindung, eine zwiespältige Verbindung zu den USA, so dass ich da gerne zuhöre und die Probleme und Sorgen mir anhöre und wahrnehme und eben auch nicht nur den Menschen an der West- und Ostküste zuhöre, die bei uns sehr präsent sind, sondern auch gerne mich mit Leuten unterhalte, die so aus dem Heartland, aus den Rocky Mountains kommen oder aus dem Mittleren Westen und deren Erfahrungen eben häufig ganz andere sind und deren Stimmen oftmals, glaube ich, bei uns nicht so gehört werden.
Der ein oder andere erinnert sich ja vielleicht daran, dass Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 das verhängnisvollerweise als Flyover Country bezeichnet hat, ne? Was für mich so ein bisschen ein prägnanter Begriff für diese Spaltung zwischen den urbanisierten Küsten und diesem Heartland war. Und ich finde das sehr interessant, dass du eben diese ganz verschiedenen Teile der USA dann auch kennengelernt hast im Laufe der Jahre und auch Jahrzehnte. Apropos Jahrzehnte, ich habe mir noch mal ein paar Zahlen angeschaut in der Vorbereitung auf unser Gespräch, weil man sich eben fragt, Krise, was soll das denn dann überhaupt bedeuten, ne? Und habe mir noch mal angeschaut, dass zwischen den 1970er Jahren und den 2020er Jahren die Zahl der Studierenden in den Geschichtswissenschaften in den USA praktisch um die Hälfte zurückgegangen ist. Das ist natürlich schon ganz erheblich, ne? Auch ihr Anteil an der Studierendenschaft insgesamt hat sich reduziert. Das hat einiges damit zu tun, dass deutlich weniger Frauen als noch in den 60er, 70er Jahren sich für das Fach Geschichte entscheiden, weil mehr von ihnen sich eben auch für naturwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche oder ingenieurswissenschaftliche Fächer entscheiden. Da gibt es also eine Geschlechterkomponente, aber das erklärt das sicherlich nicht alles, ne? Wir wissen, dass in diesem gleichen Zeitraum die Studiengebühren explodiert sind, was ja auch im politischen Diskurs der Gegenwart eine große Rolle spielt. Man kann also vielleicht auch sagen, dass das Studieren des Fachs Geschichte ein bisschen weniger attraktiv erscheint, wenn man sich dafür verschulden muss. Und in den letzten Jahren, jetzt hört man von US-Unis vermehrt Klagen, dass es ihnen eben in den Humanities-Departments schwerfällt, überhaupt die nötigen Gelder zusammenzukriegen, um bestimmte Lehrstühle einzurichten oder auch zu erhalten. So dass wir sagen können, die Krise der Geschichtswissenschaften hat sicherlich was zu tun mit Zahlen, mit der Zahl der Studierenden, mit der Summe der zur Verfügung stehenden Gelder, auch mit der Zahl der Stellen, die es überhaupt gibt, gerade auch der sicheren Tenure-Track-Stellen, die attraktiv wären. Aber wenn wir uns so die medialen Diskurse anschauen, dann bezieht sich der Krisenbegriff der Gegenwart, wie mir scheint, sehr stark auf das Diskursklima, ne? Auf das, was dann manchmal Culture Wars genannt wird, auf die Politisierung der Bildung an den Universitäten, auf die Polarisierung der Diskurse. Und das würde mich jetzt erstmal interessieren, wie hast du in deinen Gesprächen jetzt im Frühjahr und vielleicht auch gerade im Abgleich mit vergangenen Jahren das erlebt? Also ist der Krisendiskurs so präsent wie in der medialen Aufarbeitung im Alltag? Und wie wird das überhaupt verstanden? Was steht im Vordergrund?
Ich glaube, man muss da sehr genau hingucken, über welche Universität man jeweils spricht. Weil eine Sache, die wir häufig ignorieren, ist, wie vielfältig eigentlich das amerikanische Universitätssystem ist, weil es eben nicht in derselben Form staatlich organisiert ist wie hier in Deutschland. Und dass die Probleme unterschiedliche Universitäten sehr unterschiedlich betroffen haben über die letzten Jahrzehnte, wenn wir über Studien oder Studierendenzahlen sprechen. Große Universitäten, die tolle Fußballstadien und Fitnesscenter und Ähnliches für ihre Studierende anbieten können, die überleben zurzeit tendenziell besser als kleine Universitäten mit 1.000, 1.500 Studierenden, bei denen ein Verlust von 100 oder 200 Studierenden eben das ausbedeuten kann. Geld spielt auch eine Rolle, weil Corona, so haben es mir Kolleginnen und Kollegen erzählt, dazu führt, dass viele sich überlegt haben, muss ich jetzt wirklich an eine Uni gehen, bei der ich $80,000 Studiengebühren bezahle? Oder reicht es doch, wenn ich an eine staatliche Universität gehe, die ein Zehntel dessen vielleicht nimmt? Und Studiengebühren spielen auch deshalb so eine große Rolle, nicht nur, weil es horrende Schulden sind, sondern weil es im Falle einer Privatinsolvenz auch Schulden sind, die nicht weggehen. Die einzigen Schulden, die nicht weggehen, wenn man in die Privatinsolvenz geht. Und das macht die so besonders drückend, glaube ich, für viele. Und das trifft dann zusammen mit einem Trend der letzten Jahrzehnte, der eben sehr stark auf Nützlichkeit abhebt, und wo dann Geisteswissenschaften nicht mehr besonders nützlich erscheinen. Vor allem trifft es im Moment die kleinen Sprachen in den USA, wo reihenweise Lehrstühle wegfallen und Departments geschlossen oder zusammengelegt werden. Es trifft aber zuweilen eben auch Fachbereiche für Geschichte, wo im Gegensatz zu dem, was in Deutschland ja immer diskutiert wird, der Trend zur Dauerstelle und zum Tenure-Track-Modell eher der umgekehrte Trend gerade stattfindet, dass Tenure-Track-Stellen gestrichen werden und einfach durch billige Lehraufträge ersetzt werden. Lehraufträge, die dann eben so diesen General-Studies-Bereich abdecken sollen. Also da treffen so verschiedene Logiken, glaube ich, gerade zusammen, die dazu führen, dass Studierende sich vom Fach Geschichte abwenden und gleichzeitig es den Verwaltungen auch einfach gemacht wird, zu behaupten, das ist hier unnütz, was ihr macht und wir brauchen euch nicht. Wir können das Geld besser woanders investieren.
Das heißt, die Krise der Geisteswissenschaften hängt auch zusammen, eigentlich mit vielleicht sogar mit einer gewissen Krise der Institution Universität, weil wir ein gründliches Gespräch über die Frage brauchen, wozu eigentlich Bildung? Ich würde gern einen Punkt aufgreifen, den du gemacht hast, nämlich Dauerstellen werden in der Tendenz abgebaut und ersetzt eigentlich durch sehr prekäre Arbeitsverhältnisse. Das wissen wir natürlich aus den deutschen Diskursen, Stichwort Ich bin Hanna und weitere, dass sich auf prekär Beschäftigte deutlich mehr Druck ausüben lässt. Ne? Wenn ich um jeden nächsten Lehrauftrag fürchten muss, denke ich anders darüber nach, wie ich meine Lehre gestalte. Hat das was zu tun mit diesen Culture Wars? Wurde das von deinen GesprächspartnerInnen thematisiert?
Ich glaube, diese Auswirkung der Culture Wars auf die Lehre, das trifft sicherlich diejenigen, die nur Lehraufträge haben, besonders hart. Aber das Interessante ist, dass es inzwischen nicht mehr nur sie trifft, sondern dass die Probleme, die aus so einem Shitstorm hervorgehen können, am Ende für jemanden mit Lehrauftrag genauso radikal sein können wie für jemanden, der eigentlich Tenure Track hat und vom Universitätssystem geschützt sein sollte. Ganz einfach, weil die Universitäten als Unternehmen in den USA wenig Interesse an schlechter Presse haben und insofern ein relativ geringes Interesse oder relativ geringe Unterstützung zu erwarten ist, so haben es mir Kolleginnen und Kollegen geschildert, wenn man in Konflikte gerät mit Studierenden. Und wenn diese Konflikte, was in den letzten Jahren immer mal wieder passiert, dann auch über Online-Plattformen hochgespielt werden in die nationale Medienlandschaft hinein. Universitätsleitungen haben dann eher so die Tendenz, die Kolleginnen und Kollegen einfach fallen zu lassen und zu sagen, der ist ein Risiko für uns, den entlassen wir jetzt, egal welche arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen das hinterher nach sich zieht, bevor wir hinterher wegen eines Shitstorms zu viele Studierende verlieren. Und deshalb sind natürlich befristet Beschäftigte betroffen, aber sie sind es eben nicht nur, sondern das ist ein Problem, das tiefer geht. Und wo mir Kolleginnen und Kollegen einfach erzählt haben, dass sie die unterschiedlichsten Wege jetzt ausloten, wie man damit umgehen kann. Zumal es eigentlich auch ein Problem ist, wir denken häufig darüber nach, dass die Wissenschaftsfeindlichkeit von den Konservativen rechts außen kommt. Aber das Risiko, in einen Shitstorm zu geraten, so sagen es die Kolleginnen und Kollegen, ist genauso groß von links wie von rechts. Und sie sind sehr darum bemüht, eben in der Mitte zu bleiben und möglichst unparteiisch zu erscheinen, aber ganz sicher auf gar keinen Fall irgendwie so zu erscheinen, als ob sie einen bestimmten Rand bedienen. Und sie versuchen dann durch unterschiedlichste Maßnahmen die Risiken zu umgehen, die sich daraus ergeben. Also indem sie anfangen, ihren Unterricht einfach per Video aufzunehmen und sagen, das mache ich, damit die Studierenden damit hinterher lernen können. Aber de facto auch, damit sie sagen können, dann habe ich irgendwie eigenes Beweismaterial, wenn ich in Konflikte gerate, was da tatsächlich passiert ist. Sie machen es, indem sie das Gefühl haben, sich doch eher einzuschränken in dem, was sie sagen und sehr darauf zu achten, dass sie entweder so als impartial, also neutral erscheinen oder dass sie ganz gezielt unterschiedliche politische Positionen zum Gegenstand der Lehre machen und versuchen, so das Spektrum aufzuzeigen und dann als Person gewissermaßen hinter diesem Spektrum ein wenig zu verschwinden. Also das sind so Mittel, die Kolleginnen und Kollegen inzwischen anwenden. Wobei man sagen muss, diese Angst, die dahinter steckt, ist auch interessant in verschiedener Weise, weil es nicht alle Kolleginnen und Kollegen gleichmäßig verspüren. Also mein Gefühl war, ältere, gestandenere Kollegen vor allem, Männer, machen sich weniger Sorgen und Gedanken. Vor allem junge Kolleginnen machen sich deutlich mehr Gedanken. Manchmal ist es auch so, dass sie mir sagen, ja, hier bei uns ist ja gar kein Problem. Ich bin trotzdem extrem vorsichtig, aber in anderen Unis, in Florida und in Oklahoma, da ist das Problem noch viel größer. Das ist auch so eine Bedrohungswahrnehmung, die etwas abstrakt zuweilen ist, die aber schon bei den Leuten Konsequenzen hat.
Könnte man es vielleicht so formulieren, konfliktscheue Universitäten treffen auf zunehmend radikale Akteure in dem gesellschaftlichen Diskurs, die aus unterschiedlichen politischen Richtungen Druck auf die Wissenschaft erzeugen. Und das birgt ganz klar die Gefahr, dass die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird. Durch fast eine Form von Selbstzensur, wo man eben seine Kurse und seine Lehrpläne umschreibt, oder eben auch durch radikalere Maßnahmen unterschiedlichster Art, die diesen Druck auf die Wissenschaft erzeugen. Mit diesen Maßnahmen denke ich jetzt gerade daran, dass eine Reihe von Bundesstaaten ja Gesetze erlassen haben, die in unserer Lesart, zumindest in meiner, ganz klar eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit bedeuten. Ne? Wir haben da unterschiedlichste Maßnahmen. In Florida müssen die Evils of Communism unterrichtet werden. In Indiana muss Intellectual Diversity promoted werden, wo angesichts der Stoßrichtung klar ist, dass das tendenziell gegen, in Anführungsstrichen, zu linke Positionen gerichtet ist. Das heißt, wir haben tatsächlich tendenziell konservative gesetzgeberische Maßnahmen gegen die Wissenschaftsfreiheit einerseits und andererseits diese Shitstorms, von denen du sprachst, von Gruppen von AktivistInnen, die im Zweifelsfall eben ja mediale Aufmerksamkeit, entweder Fox News oder in der Vergangenheit Twitter, jetzt aktuell weiß ich noch nicht, was es genau ist und wird, mobilisieren, um einzelne Personen unter Druck zu setzen für ihre wissenschaftlichen Meinungen.
Das ist ganz sicher so, dass die Universitäten versuchen, in diesem Spektrum möglichst, oder die Universitätsleitungen, den Kopf unten zu behalten und halbwegs unbeschadet durchzukommen. Und da machen wahrscheinlich die Geisteswissenschaften am Ende auch einen größeren Risikofaktor aus als die Naturwissenschaften oder die Ingenieurwissenschaften, die etwas neutraler zunächst einmal erscheinen zumindest. Die Gesetze, die erlassen werden, können so weit gehen wie in Florida oder in Indiana. Es gibt aber auch Gesetze, die gar nicht so weit gehen, aber die doch Druck ausüben. Also Utah hat jetzt ein Gesetz erlassen, dass alle Syllabi, also so etwas erweiterte Formen unseres Seminarplans, online gestellt werden müssen und für jeden einsehbar sein müssen. Und damit kann man dann umgehen, indem man seinen Kurs neu kreiert und kritische Themen rausnimmt oder wie mir dann Kolleginnen und Kollegen sagten, man kann anfangen, einfach den Syllabus zu bereinigen. Da steht dann nur noch, an dem Tag lesen wir Seite 20 bis 25 aus dem Buch. Und in einem internen Syllabus heißt es dann aber trotzdem irgendwie The American Holocaust als Thema dieser Sitzung. Also da gibt's unterschiedlichste Ebenen. Was diese ganzen Gesetze angeht, so hat man mir auch gesagt, wird es mal interessant, wenn die so nach und nach oder zumindest in Teilen vor den Supreme Court gehen. Weil es in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel in Utah immer wieder Bemühungen gegeben hat, den Unterricht an den staatlichen Universitäten insbesondere zu reglementieren. Solche Bemühungen aber dann häufig auf eben Verteidiger der Wissenschaftsfreiheit in Gerichten gestoßen sind, die diese Gesetze als verfassungswidrig abgelehnt haben. Und insofern bleibt das abzuwarten. Man weiß es natürlich nicht bei der gegenwärtigen Zusammensetzung des Supreme Courts, wie solche Fälle dann im Zweifelsfall entschieden werden. Aber das Risiko ist natürlich dauerhaft auch, dass wenn man anfängt, diese Wissenschaftsfreiheit durch Gesetze der Parlamente der einzelnen Staaten einschränken zu lassen, dass das ja in einigen Staaten eben zum Nachteil der Konservativen ausschlägt und in anderen Staaten zum Nachteil der Demokraten. Das ist einfach dieses Spiel in diesen 50 sehr unterschiedlichen Staaten, die es gibt.
Vor allem könnte man ja sagen, überall schlägt es sich zum Nachteil der Studierenden nieder, ne? Weil es letzten Endes bedeutet, dass die Lehre und die Forschung in den Geschichtswissenschaften sehr stark politisiert wird, was in den vergangenen Jahren ja auch kontrovers im Fach diskutiert wurde unter so Stichworten wie Präsentismus, wie aktivistisch soll die Geschichtswissenschaft sein oder gerade nicht. Ne? Also wo man merkt, dass das im Fach selbst, auch in der American Historical Association, da erhebliche Auseinandersetzungen gab, beispielsweise eben um das Thema Sklaverei, ne, generell um alle Erzählungen zur Nationalgeschichte der Vereinigten Staaten. Mich würde jetzt zum Abschluss noch interessieren, kommt dieser Druck von radikalisierten Minderheiten, um es mal so ein bisschen plump zu formulieren, sind das eher kleine Gruppen, die aber besonders lautstark sind, was ja ein Phänomen ist, was wir aus verschiedensten Diskursen kennen? Oder verändert sich da was in den Erwartungshaltungen und den Überzeugungen, ich sag mal jetzt der breiteren Masse der Studierenden oder auch ihrer Eltern, die in den USA ja auch an den Unis teils eine große Rolle spielen?
Das ist für mich schwierig zu beantworten, oder ich bin mir da sehr unsicher. Ich glaube, dass in Teilen das schon tiefer geht, nicht in so einer radikalisierten Form, aber dass doch die Grundüberzeugungen inzwischen sehr viel breiter gestreut sind und dass vor allem auch, wenn man jetzt wieder auf die Vielfalt der amerikanischen Universitätenlandschaft guckt, es passiert, dass sich ja so segmentäre Gesellschaften ergeben, wo bestimmte Universitäten eben eher für ein linkes Milieu da sind oder offen sind, andere eher für ein konservatives Milieu, für christliche Universitäten, die ja auch eine starke Rolle spielen in den USA zum Beispiel. Und dass dadurch eigentlich eher ja der Diskurs und die Auseinandersetzung am Ende vermieden wird. Und das vielleicht ja auch ein Problem ist, dass man nicht mehr offen über Meinungsverschiedenheiten dann spricht, sondern sich nur gegenseitig anzeigt.
Ja, diese berühmt-berüchtigte Bubble-Bildung in den Medien, aber teilweise eben tatsächlich auch im gesamten Leben, ne, die eine politische Polarisierung, die dann eben alles politisiert, tendenziell verstärken kann. Das ist natürlich ein Problem, wo es auch in meiner persönlichen Meinung auch einfach schade ist, wenn die Universität als gesellschaftliche Institution es dann vielleicht nicht so gut schafft, eine vermittelnde Rolle zu spielen oder eine Rolle, die irgendwo einen anderen Weg aufzeigt. Ne? Das können wir leider jetzt in diesem Gespräch nicht mehr ausführlich diskutieren. Das sollten wir aber auf alle Fälle auch in der Zukunft, denke ich, wieder aufgreifen. Daniel, jetzt danke ich dir erstmal sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch diese vielen Gespräche geführt hast. Danke natürlich auch deinen GesprächspartnerInnen, die jetzt vielleicht unseren Podcast nicht unbedingt anhören, vielleicht auch gar nicht Deutsch sprechen. Trotzdem freut es mich, dass so viele auch bereit waren, mit dir zu sprechen. Ich freue mich jedenfalls auf unser nächstes Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank dir für die Fragen. Und auch ich möchte hier nochmal meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern danken, die eben ungern vielfach ins Mikrofon selber gesprochen hätten. Und deshalb haben wir diesen Weg gewählt, um so ein bisschen die Individuen aus der Schusslinie zu nehmen in den USA und doch über die Entwicklung sprechen zu können. Also vielen Dank.
Das Gespräch über die Lage der Geschichtswissenschaften in den USA setze ich jetzt mit Felix Krämer fort, der in Erfurt zur Geschichte Nordamerikas forscht. Hallo Felix.
Hallo.
Felix Daniel hat gerade von seinen Interviews, Konversationen mit den Kolleginnen und Kollegen im Mittleren Westen erzählt. Und er hat eigentlich eine ganze Reihe von Punkten gemacht und von Erfahrungen berichtet, die ja auf eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit eigentlich rauslaufen, ne, die vor allem eine Beschränkung der Freiheit in der Lehre an den Universitäten bedeuten. Er hat gesetzgeberische Maßnahmen geschildert, insbesondere natürlich in den republikanischen Bundesstaaten. Er hat aber auch über Medienphänomene gesprochen, die berühmt-berüchtigten Shitstorms, die im Grunde genommen jede und jeden mittlerweile treffen können. Und er hat daraus beschrieben, mit welchen Mechanismen eigentlich von, sage ich mal, so einer Selbstzensur Kolleginnen und Kollegen teilweise reagieren oder auch das Gefühl haben, dass sie so reagieren müssen. Du hast in deiner Dissertation und auch in der ganzen Reihe von Aufsätzen unter anderem zur Zeitgeschichte der Medien in den USA gearbeitet und geforscht. Deswegen möchte ich erstmal fragen, überrascht dich eigentlich diese Zuspitzung in der Geschichtspolitik, wenn man so will?
Es ist natürlich immer alles überraschend, was sozusagen medial als neues Phänomen auch gerade mit dieser Online-Kommunikation, sozialen Medien auftaucht. Aber es gibt auch sozusagen eine Zeitgeschichte des Medialen, wo Phänomene dann gar nicht mehr so neu sind. Also ich habe mich in meiner Dissertation damit beschäftigt, wie Ende der 70er Jahre auch aus so einem Krisennarrativ raus solche rechten Prediger in so einem Schwung von einem Revival der Religion auf die mediale Bühne gekommen sind. Und da sind bestimmte Mechanismen, die wir jetzt auch im Trumpismus sehen, schon gewissermaßen vorgestanzt. Dieses sich als Opfer darstellen, von einer Moral Majority zu reden, von einer dann weißen, männlich gedachten Mehrheit, die sozusagen zurück in die Aufmerksamkeit rücken muss. Und da habe ich das sozusagen an den Fernsehnachrichten von ABC, CBS und der NBC versucht nachzuvollziehen, wie die in die nationalen Medien reingekommen sind und dort Aufmerksamkeit gezogen haben.
Du hast es vom Trumpismus gesprochen. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, ein recht etablierter Begriff, um die Situation seit 2016 zu beschreiben. Wenn wir von Geschichtspolitik reden in den Massenmedien, dann bedeutet es ja auch, dass wir darüber sprechen, welche Erzählungen der Nation und der nationalen Identität transportiert werden. Welche Relevanz, würdest du sagen, hat das für die Make America Great Again Bewegung und für den Trumpismus?
Da hängen diese beiden Komplexe auch schon deutlich wieder zusammen. Diese Frage nach der nationalen Geschichtserzählung und wie exklusiv die dann zu sein hat, damit beschäftigt sich auch Jill Lepore, die ist Historikerin, Publizistin und kämpft in der Öffentlichkeit um das Geschichtsbild und schlägt unter anderem auch vor, dass in ihrem Buch The Case for the Nation, dass es sozusagen jetzt wieder drum ginge, die Auslassungen seit dem Bicentennial 1976 der Geschichte gerade zu rücken, dass es eben keine nationale Geschichtserzählung gebe und da versucht ein Gegenmodell zu schaffen. Ich würde sagen, die Verwerfung innerhalb des Mediensystems, was dann in Fox News mündet, die beginnt eben auch schon da Ende der 70er Jahre mit diesen Fernsehpredigern, die dann sozusagen die Stage für Reagan bereiten neu und muss als eine Art mediale Polarisierung da schon mitgelesen werden. Und ich glaube auch, dass es womöglich nicht die richtige Antwort ist, in einer sich globalisierenden Öffentlichkeit jetzt sozusagen das Nationale wieder rauszuholen als die Antwort auf die Polarisierung, die wir allerorten sehen.
Du hast es eben auch gesagt, Jill Lepore ist Historikerin, ist auch Journalistin. Wir sehen da diese Verknüpfung auch von Geschichtswissenschaften und Journalismus. Hast du den Eindruck, dass diese Kämpfe um nationale Erzählungen, brauchen wir eine? Wenn ja, wie sieht sie aus? Welche Rolle spielt dann eben Diversity? Welche Rolle spielt Männlichkeit? Welche Rolle spielt Rassismus? Dass die sich in den Universitäten derzeit wiederfinden? Wenn es beispielsweise darum geht, wie über die Geschichte der Sklaverei unterrichtet wird, oder wie eben sozusagen die Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten als weiß versus bereits als Geschichte von Sklaverei erzählt wird?
Ja, das ist ja sozusagen auch jetzt der Kern von dieser Auseinandersetzung, die wir gerade auch sehen, was ihr ja auch schon angesprochen hattet, wo man sieht, wenn man es zeithistorisch fasst, sind ja diese Politiken, die auch schon wieder in diese Reagan-Zeit und eigentlich auch davor zurückreichen von diesem Affirmative Action, ne? Und alle Gleichberechtigungspolitiken abzulehnen und eine Art Whitewashing von diesen Politiken zu betreiben. Das sind diese Roots, die sich durchziehen und die man eben genau deswegen auch nicht kontern kann, indem man sagt, gut, dann packt man jetzt da eine nationale Hülse drum, bis hin eben zu diesen aktuellen Gerichtsauseinandersetzungen, wo sich weiße Studierende dann vor Gericht begeben, um zu sagen, sie seien die eigentlich Benachteiligten von diesen Quotierungspolitiken.
Das heißt, du würdest sagen, wir als HistorikerInnen sollten natürlich auf diese diskursiven Kämpfe schauen und auf die Polarisierung, die da stattfindet. Wir sollten aber mindestens genauso sehr auf die strukturellen Gegebenheiten schauen und wie sie politisch hergestellt werden und wie sie politisch verändert werden, sei es jetzt Affirmative Action, sei es die Frage, wie die Massenmedien reguliert werden oder sei es eben auch die Frage, welchen Stellenwert Zugang zur universitären Bildung für eine Gesellschaft hat. Du bist jetzt nochmal auf Reagan zurückgekommen. Wenn ich das richtig weiß, dann fällt seine Präsidentschaft ein Stück weit auch zusammen wiederum mit Kämpfen um die Universitäten, die unter anderem auch über die Frage von Studiengebühren und Ähnlichem ausgetragen wurden. Deine Habil erscheint jetzt in wenigen Wochen, wo du über Schulden in der Geschichte der USA gesprochen hast und ja unter anderem auch über Studiengebühren geforscht hast. Kannst du uns vielleicht ein bisschen noch was erzählen zur Rolle von Studiengebühren in der politischen Regulierung von Zugang zu Bildung?
Das ist tatsächlich auch ein Feld, auf dem eigentlich gegenwärtige Auseinandersetzungen, ne, um Schuldenschnitte, wobei es da auch nicht um große Schuldenschnitte für die hochverschuldete Studierendenschaft in den USA im Wahlprogramm von Biden geht. Und wenn man dann anfängt zu historisieren, wo kommen eigentlich diese Studienschulden her, die viele Millionen so erdrückend empfinden müssen, führt der Weg zurück nach Kalifornien, wo Ronald Reagan in der zweiten Hälfte der 60er Jahre Gouverneur wurde und die staatlichen Universitäten gezwungen hat, Studiengebühren zu erheben, ne, um sozusagen diese protestierende neue linke Jugend wieder bei der älteren Generation, gegen die sie protestiert hätte, als verschuldet zu markieren. Und seitdem sind die Studiengebühren, wie wir wissen, stetig gestiegen und damit auch die Studienverschuldung. Ne? Und das ist eine Blaupause von einem sozialen Spaltungsmoment, das sich sozusagen in der gegenwärtigen Lage auch wieder zeigt, aber wo die Historie eben tatsächlich bis in die 60er Jahre zurückreicht. Vielleicht, wenn ich das noch kurz anführen darf, da hat Ronald Reagan Ideen von den neoliberalen Vordenkern Milton Friedman am lebenden Studienkörper sozusagen umgesetzt, nämlich dass der Studierende wieder bei der Gesellschaft sein künftiges Einkommen schulde. Ne? Das schreiben Friedman und andere Autoren schon in den 40er Jahren eigentlich. Und dann setzt Reagan das um und seitdem sehen wir diese Entwicklung.
Als du das gerade geschildert hast, was er da als Gouverneur in Kalifornien umgesetzt hat, habe ich direkt gedacht, das ist eigentlich doch ein wirklich interessantes Beispiel für die Frage, wie eine Ideologie von einem freien Markt zusammengedacht wird mit einer erheblichen staatlichen Regulierung, die auch eigentlich, wie du es schilderst, eben nicht oder zumindest nicht nur auf die Sicherung von bestimmten Marktpraktiken abzielt, sondern eben sehr wohl anscheinend auch auf eine wirklich dezidiert politische Regulierung der Bevölkerung. Du hast jetzt nochmal soziale Spaltung angesprochen. Der Begriff der Polarisierung ist jetzt ein paar Mal eben auch gefallen. Das ist natürlich ein aktuell sehr virulenter Diskurs, ne, wo einerseits diese zunehmende Spaltung in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft auch eine Politisierung von Lebensstilen und von Lebensbereichen irgendwie mit umschrieben wird. Und gleichzeitig haben wir eine erhebliche Kritik an diesem Polarisierungsdiskurs, insbesondere tendenziell von Linken oder Liberalen, die sagen, was da maskiert wird, ist, dass es eigentlich um eine Radikalisierung von rechts geht und um eine Eindämmung von Rechten und Freiheiten, die erkämpft wurden in vergangenen Jahrzehnten. Von daher ist das, glaube ich, auch was, worüber man viel sprechen könnte. Mich würde jetzt erstmal nochmal interessieren, in welchen Bereichen würdest du sagen, trägt diese Polarisierung besonders weit?
Also wir unterhalten uns in der Nordamerika-Redaktion ja in letzter Zeit gerade viel darüber, weil wir ein Dossier im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen planen. Dossier kann man vielleicht kurz zusammenfassen. Wir versuchen zu schauen, was wurde eigentlich zur Geschichte der USA oder auch darüber hinaus in den letzten Jahren von uns an Rezensionen betreut, die helfen zu erkennen, zu erklären, was jetzt die Gegenwärtigen Themen sind, die im Vorwege des Wahlkampfs oder im Wahlkampf jetzt eine Rolle spielen. Und da finden wir erstaunlich viel, was genau auch schon in dieser Richtung historiografische Arbeit abbildet, ne? Also sozusagen Geschichte bespricht, die zeigt, dass das nicht so überraschende neue Phänomene sind, sondern dass wir das auch in unserer Arbeit bei Hasuts Kult schon mit besprochen haben, mit besprechen haben lassen, dankenswerterweise von vielen Kolleginnen. Und da fügen wir jetzt gerade so unterschiedliche Themen zusammen, die ähnlich wie bei dem Dossier zum Ukraine-Krieg die Schätze heben, die wir in unseren Archiven zu bieten haben, um eben bestimmte Probleme genauer und klarer auch historiografisch erfassen zu können.
Das freut mich auch sehr, dass ihr das macht. Da steckt eine Menge Arbeit drin, generell ja in zum einen in der Redaktionstätigkeit, ne? Zum zweiten, wie du es gesagt hast, auch für unsere Rezensentinnen und Rezensenten macht es natürlich immer Spaß, aber auch Mühe, Bücher gründlich und in Ruhe zu besprechen. Und ich finde das eine sehr gute Idee, das nochmal so aufzubereiten, dass das, was da eben auch in der Rückschau schon seit vielen Jahren geleistet wird, jetzt im Hinblick auf die anstehenden Wahlen im November nochmal zusammengetragen und gut zugänglich gemacht wird.
In der Arbeit zu diesem Dossier haben wir eben einen Schwerpunkt, wo wir auch wirklich viele Bücher und tolle Arbeiten besprechen lassen konnten, ausgemacht, der überschrieben ist mit gesellschaftliche Spaltung. Ne? Also da sind solche Fragen zu Identitätspolitiken, aber auch Religion mit drin. Andere Punkte, die wir ausgemacht haben, die auch im Wahlkampf eine Rolle spielen werden, sind eben Ökonomie dann nochmal als ein wichtiges Thema. diese Einwanderungsproblematik, die sehr polarisierend auch instrumentalisiert wird von rechts, dann Amerikas Platz in der globalen Welt, das Wahlsystem an sich, wie es sozusagen ausgestaltet und umkämpft ist und dann letztlich Populismus und Autoritarismus sind Themen, die auch diese Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt, aber auch eben Spaltung beinhalten.
Autoritarismus führt uns ja nochmal direkt zurück zu dem, womit wir unser Gespräch begonnen haben, ne? Die Frage nach einer Einschränkung der Freiheit von Wissenschaft, der Freiheit der Lehre und der Rolle von Universitäten in einer Gesellschaft beziehungsweise der Rolle der Universitäten in den USA. Ich fand es sehr wichtig, dass du wirklich bis in die 60er Jahre zurückgegangen bist, um zu schauen, welche Pläne und Maßnahmen zur gezielten Regulierung von Universitäten können wir eigentlich erkennen, die natürlich auch immer damit zu tun haben, dass Universitäten so oft Orte von beschleunigtem sozialen Wandel sind, wo bestimmte gesellschaftliche Trends zuerst sichtbar werden. Natürlich, weil da einfach sehr viele junge Menschen sind, aber eben auch, weil sie ein Ort der Reflexion sind und vielleicht auch ein Ort des Ausprobierens sein können, wenn man das zulässt. Jetzt gerade haben wir an einigen Universitäten in den USA eine hochdynamische Situation, in dem es Studierendenproteste gibt, die ein erhebliches Ausmaß teilweise erreichen. Als wir diese Folge geplant haben und vorbereitet haben, war das so zum Beispiel jetzt noch gar nicht absehbar, ne? Deswegen ist es auch nicht so sehr Gegenstand unseres Gesprächs gewesen. Es ist auch ein Thema, das ein eigenes Gespräch verdient, ne? Und nicht sozusagen irgendwo noch knapp angehängt werden sollte. Trotzdem fand ich es wichtig, jetzt zum Schluss nochmal darauf kurz zu verweisen, dass wir das natürlich beobachten und uns darüber im Klaren sind, dass wir da diese sehr dynamische Situation haben, die vielleicht auch einfach nochmal zeigt, dass Regulierung, Einschränkung, Zugangserschwerung hin oder her zum jetzigen Zeitpunkt viele Universitäten in den USA weiterhin die Rolle haben, größere gesellschaftliche Konflikte auf eine vielfältige Art und Weise auszutragen. Würdest du zum Abschluss noch sagen, was würdest du dir eigentlich wünschen, was geschehen könnte, um ganz allgemein gesprochen Universitäten dies als Möglichkeitsraum zu erhalten und zu sichern?
Also das ist eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich da mehrere Ebenen, auf denen man ansetzen kann. Eine ist, und deswegen finde ich auch die Idee zu diesem Podcast sehr gut, mit den Kolleginnen, die in den USA lehren und diesen Politiken ausgesetzt sind, in Gespräch zu bleiben. Da würde ich gerne auf eine Veranstaltung, wo wir es fortführen gewissermaßen, hinweisen. In Erfurt wird am 3. Juli unter anderem David Johnson von der University of South Florida zu Gast sein, der dieses Buch geschrieben hat über den Lavender Scare in den USA, wo sozusagen die Geschichte der Homophobie historisiert ist und der sozusagen in Florida bestimmte Erfahrungen mit diesen Politiken dort spezifisch mit einbringt, wird diskutieren mit Steve Estes, der ist Gastprofessor gerade in Erfurt, der in Kalifornien unter ganz anderen Bedingungen auf diese Problematik schaut, weil die lokal sozusagen unterschiedlich im Ausgestaltet sind. Heißt Fighting the Backlash, Gay and Queer History in Populist Times. Die Veranstaltung am 3. Juli um 18 Uhr, Podiumsdiskussion. Und was ich mir so genereller vorstellen könnte, ist, dass dieser Ort, den die Universität auch bildet als so ein Ort der Kritik, natürlich auch kritisch reflektieren muss, wenn gewisse politische Tendenzen dort umgesetzt werden. Aber auch dieses, was ich vorher angesprochen hatte, mit den horrenden Studiengebühren und dass große Universitäten ja auch gewissermaßen Finanzinstitutionen geworden sind. Das sind ja auch solche Probleme, die damit reinspielen und zusätzlich noch die Ökonomisierung von Zukunftsentscheidungen, ne, welche Fächer lohnen sich vor dem Hintergrund von einem hohen Preis, den man zu bezahlen hat in Studiengebühren. Das ist natürlich mit dieser Studienschuldenproblematik in Zusammenhang zu sehen, aber das ist was man zumindest reflektieren müsste und sollte.
Vielen Dank, Felix, für das Gespräch und auch für den Veranstaltungshinweis. Den nehmen wir einfach in die Shownotes mit auf. Und wer unsere Folge zeitnah hört, kann sich dann reinschalten bzw. hingehen zu der Podiumsdiskussion. Die hört sich wirklich interessant an. Ich persönlich werde da auch gerade in Erfurt sein, allerdings für eine Tagung. Da muss ich mir erstmal das Tagungsprogramm anschauen und gucken, ob ich dann Zeit habe, zu der Podiumsdiskussion zu kommen. Ich freue mich jedenfalls drauf, euch dann in Erfurt zu treffen. Und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Claudia.